SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage. Es gibt viele Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz und die meisten von ihnen haben zeitlebens reichlich produziert. Was aber tun, wenn schließlich nach dem Tod nur noch der Nachlass bleibt? Zumal, wenn die Künstlerin, der Künstler nicht zu jener dünnen Schicht gehören, deren Werk schon zu Lebzeiten eine Kundschaft interessiert hat. Peter Jacki hat sich auf die Suche begeben und ist zunächst auf eine Aktion gestoßen, die nachgelassene Kunst ganz einfach kompostiert.
Und welche Nummer kommt jetzt? Kommt 56. Malerei.
Aquarell auf Papier, 40 auf 30.
Zum Schreddern.
Vergangenen Herbst vor der Berner Reitschule. Das Künstlerinnenquartett Le Quattro Plus A nimmt an einem Marktstand mitten im Verkehrslärm Kunstwerke entgegen, die niemand mehr will. Kunstkompost heißt die Aktion der vier Frauen. In Zusammenarbeit mit Stadtgrün Bern führt sie Kunst aus natürlichen Materialien dem biologischen Prozess des Nährstoffkreislaufes zu, oder kürzer, dem Kompostieren.
40 auf 30.
Jedes abgelieferte Werk wird feinsäuberlich katalogisiert, vermessen, fotografiert. Und dann was einst ein Bild war, mutiert im Schredder zu einem luftigen Haufen bunter Streifen.
Das Zeug, das man nicht kompostieren kann, kommt dort in die Blechbüchse. Also alles, was irgendwie kontaminiert sein könnte, geht nachher in die Kirchenverbrennungsanlage.
Erklärt die Kunstkompostaktivistin Maya Wagner einer Kollegin, die eben angerückt ist mit einer grossen Mappe unter dem Arm.
Ich habe hier also alte Drucke, die ich mal gemacht habe, und schon ein paar gemalte Sachen. Und die würde ich jetzt hier kompostieren.
Ich bin Elli Geiser und gehöre zur Gruppe Le Quattro Plus A. Wir machen ein Projekt mit der Offerte für Künstler und auch Erben, die ihre Kunst unerkannt entsorgen wollen.
Ich heiße Verena Welten und wir haben das Kompostieren ausgewählt, weil das eigentlich eine ganz sanfte Art von Zerstörung ist.
Mein Name ist Florina Hack. Im Verlauf eines Künstlerlebens häufen sich da viele Werke an und nicht alles kann aufbewahrt, archiviert oder gesammelt werden. Deshalb kompostieren wir Kunst.
Dann wird dieser Kompost ausgebracht und möglicherweise entsteht dort ein wunderschönes Blumenbeet.
Kunstkompost, eine Metapher dafür, dass vergangene Kunst fruchtbarer Boden für neue sein kann.
Dann wird das Zeug, das wir bekommen haben, tun wir da vermessen aufnehmen, bevor das alles kompostiert, geschreddert wird.
Zwei blaue Container in einer Garage in Winterthur. Drin, ordentlich und dicht an dicht, 200 Kartonmappen. Das künstlerische Lebenswerk des Lehrers und Malers Fritz Koch. 2011 ist er gestorben. Immerhin fanden seine Aquarelle und Ölbilder den Weg in Ausstellungen und in Besprechungen in der Tagespresse. Der Maler, der unter anderem mit seinen Bildern aus den Tourlandschaften bekannt wurde, war ein Onkel und der Pate der Solothurner CVP-Kantonsrätin Susanne Koch. Er vermachte ihr und ihrer Schwester seinen Nachlass, Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen. Und jetzt Susanne Koch.
Also, man ist schlicht überfordert.
Was nun? Wie geht es weiter?
Ja, wenn man das wüsste. Im Moment ist es einfach so, dass es eingelagert ist. Wir haben vom Erbe Gott sei Dank ein bisschen Geld noch gehabt, wo damit auch die Lagergebühren gezahlt sind. Und zwischendrin taucht es wieder auf. Aber im Alltagsgeschäft ist es irgendwie so, dass man es nicht immer zu präsent hat und dann ein bisschen wie aussitzt. Ich bin überzeugt, dass ganz, ganz viele von diesen Bildern tatsächlich zum Entsorgen sind. Nur sind wir überfordert zu wissen, welche das genau werden sein.
Wie lange geben Sie euch da jetzt noch Zeit?
Nicht mehr so lange auf jeden Fall. Also fünf. Ja, es ist wie irgendwie ein fünfter Todestag könnte man ja vielleicht noch so begehen. Ein zehnter wird schwierig und ein hundertster folgt keiner mehr nach.
wieder Kunst geben. Das ein bisschen Luft machen, ein bisschen ja, für neue Gedanken, neue Bilder.
Und die Energie, die da in die Werke hier geflossen ist, die Flüsse noch einmal, die gar nicht verloren. Die tut sich dann in den Kompost verwandeln und wird frei in einer anderen Form. Zum Beispiel in Rosen oder in Granium oder was weiß ich, wo dann stand.
Flüsse.
Mit hinterlassener Kunst sind Hinterbliebene und Erben wie Susanne Koch häufig überfordert. Vielleicht entlasten die folgenden Sätze etwas. Sie kommen von Roger Faye, Direktor des Schweizerischen Institutes für Kunstwissenschaft in Zürich.
Sie spüren oftmals eine Verpflichtung gegenüber ihrer verstorbenen Gattin, ihrem Gatten, ihrem Vater, ihrer Mutter und fühlen sich ja, gezwungen, dieses Erbe in die Zukunft zu tragen und sind aber oftmals überfordert von dieser Aufgabe. Und wir am Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft versuchen dann jeweils Wege aufzuzeigen, aber im Grunde genommen auch die Betroffenen zu entlasten und ihnen zu erklären, dass es eigentlich nicht ihre Verantwortung sein kann.
Eine reiche Erfahrung mit künstlerischen Hinterlassenschaften hat Fritz Billetter. Eine Legende in der schweizerischen Kunstlandschaft, Kunsthistoriker, Publizist, fast ein Vierteljahrhundert Kulturredaktor des Tagesanzeigers und heute Präsident des Trägervereins von ArtDoc Zürich. ArtDoc ist die Heimat von Nachlassstiftungen und Nachlässen namhafter Zürcher Künstler, die in der Region maßgebend zur Geschichte der Moderne beigetragen haben. ArtDoc kämpft auch gegen das Vergessen bedeutender Kunstschaffender und, so ein erklärtes Ziel, ArtDoc will Werke sichtbar machen, sie in größeren Zusammenhängen zeigen.
Für viele Erben ist der Nachlass eine Last und sie wissen nicht recht, was sie mit dieser Last anfangen sollen. Ich würde sagen, das ist sogar die Grundsituation. Die meisten haben große Probleme. Und denken Sie an die Künstlerwitwen, eine besondere Rasse von Menschen, die dann, ob sie wollen oder nicht, große Teile ihres Lebens ihrem ach so berühmten Manne widmen müssen. Ich will damit sagen, dass die sich vielleicht auch ein amüsanteres Leben vorgestellt haben. Möglicherweise.
Und wer denkt, dass das Kompostieren so ein lebendiger Prozess ist, wie es vielleicht im Kopf der Künstler vorher auch abgeht, ist das für uns jetzt eine gute Aktion zum Raum schaffen.
Was soll mit meinem Werk geschehen, wenn ich einmal nicht mehr da bin? Wie sehen das Künstlerinnen und Künstler selber? Die Frage treibt wohl alle um. Mit Ausnahmen, wie Regine Helbling weiß. Die Kunsthistorikerin ist Geschäftsführerin von Visarde, dem Berufsverband der visuell schaffenden Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz, mit etwa 3000 Mitgliedern.
Es gibt natürlich auch solche, die sehen das ganz undramatisch, weil es sie nicht interessiert, was nach ihrem Tod sein wird. Denen ist das schlicht egal. Dann gibt es auch Künstler, die schon zu Lebzeiten eigentlich vorsorgen und zum Beispiel ihre Werke selber redimensionieren, reduzieren.
Denn weniger ist meist mehr. Das sieht auch Roger Faye so, der Direktor des Schweizerischen Institutes für Kunstwissenschaft.
Sehr viele Nachfahren haben das Gefühl, ich habe ein Haus voll von Bildern und Materialien und Dokumenten und das alles sollte so eins zu eins bewahrt werden. Es darf quasi nach dem Tode des Künstlers sich nichts mehr verändern. Und das ist häufig ja gar nicht realisierbar, aber selbst wenn es zu realisieren wäre, wäre es oftmals nicht die beste Lösung. Denn ein solcher Kosmos, wo dann alles zusammen wäre, ist eigentlich etwas, was die Rezeption eines Werkes eher erschwert. Die Rezeption eines Nachlasses wird unter Umständen gesteigert dadurch, dass man ihn verteilt und dass die Gemälde, die Werke, Skulpturen an unterschiedliche Orte gelangen. Es ist unter Umständen sinnvoll, die Dokumente beisammen zu behalten, weil die oftmals ihren Sinnzusammenhang verlieren, wenn man die allzu sehr zerstückelt. Aber für die Rezeption eines Erbes ist es oftmals besser, wenn es sich an verschiedenen Orten befindet. Wenn die Werke an unterschiedlichen Orten sind, ist die Chance höher, dass sich immer wieder auch unterschiedliche Personen damit befassen.
Doch nun zu den Schöpferinnen und Schöpfern selber. Viele von ihnen haben ganz eigene Szenarien des Reduzierens.
Ein Beispiel, das mich sehr beeindruckt hat, hat mir ein Kurator erzählt, der hat einen befreundeten Künstler und der hat ihn alle 2-3 Jahre eingeladen zu einem Nachtessen und dann haben sie zusammen beschlossen, welche Werke werden zerstört, die haben sie dann gemeinsam verbrannt und welche Werke, die ganz wenigen, haben die Qualität, dass sie aufbewahrt werden sollen.
Ich habe einen Brief eines Künstlers erhalten, Kuno Stöckli, der anlässlich einer Veranstaltung zum Thema Künstlernachlässe mir geschrieben hat. Etwas spielerisch natürlich, etwas witzig, aber vielleicht auch mit einer etwas ernsten Dimension. Er könnte sich vorstellen, dass man ein Kunstkrematorium einrichtet, als einen Ort, an dem man sich würdevoll von Kunstwerken verabschieden kann.
Feuer, ein Ursymbol der Reinigung, von Göttlichem auch, von Transformation und gleichzeitig von Zerstörung. Feuer taucht oft auf, wenn man Künstlerinnen und Künstler über das Leben ihrer Werke nach dem Tod befragt. So auch bei der Aargauerin Rosemarie Vogt-Rippmann. Sie kennt man wegen ihren großen Skulpturen, die sich mit der Natur verbinden und mit ihr vergehen. Und wegen ihren oft raumfüllenden, bunten Installationen und verspielten Werken, häufig aus Papier-Mâché. Sie bevölkern auch ihre beiden Ateliers.
Ich überlege mir jetzt, wie ich die Objekte kann, fortführen kann und habe verschiedene Möglichkeiten. Das erste war, dass man so ein Freudefeuer oder Fegefeuer macht, je nachdem, wie man dazu steht. Ich finde es zum Beispiel noch lustig, wenn ich Arbeiten kaputt machen kann. Also mich stört es nicht, wenn ich etwas, das ich aufgebaut habe, auch wieder zusammendrücken kann. Im Moment noch. Ich weiß nicht recht, vielleicht, wenn es dann so weit ist, dann habe ich das Gefühl, ich habe jetzt ein bisschen ein grosses Maul im Moment.
Kunst ist vergänglich, sagt Rosemarie Vogt-Rippmann und hat sich ein weiteres Szenario für das Danach ihrer Werke überlegt.
Eine Art archäologische Fundstätte, dass man sie nehmen würde, vergraben, ganz tief und dann nächste Generationen haben dann mal können das komische Zeug auspacken. Es wird natürlich lange nicht mehr alles da sein, sondern es ist am Verwesen und es ist eine andere Form und die nächsten Generationen können sich da ihre eigene Interpretation leisten. Und ich bin weg.
Das Jetzt hingegen böte den Werken an, wenigstens vorübergehend dem Vergehen zu entgehen.
Wenn ich einfach die Leute einladen und sage, nehmt, was ihr wollt, weil man lebt ja noch sehr viel von Leuten, die einem so Kompliment machen für die Ausstellung, aber die Arbeiten bleiben dann bei einem und ich will sie eigentlich gerne weg haben. So. Jetzt, das Finanzielle spielt ja auch eine Rolle, dass man sich neues Material oder so leisten kann. Aber eben, da habe ich auch gerade dazu gelesen, Ihnen gefällt dieses Kunstwerk, dann nehmen Sie es doch einfach mit.
Takeaway. Zu den Ritualen der Kunst gehört es, dass man die Werke in Museen zwar ansehen, nicht aber berühren und erst recht nicht mitnehmen darf. Zum Beispiel, um sie sich zu Hause nochmals in aller Ruhe anzusehen. Natürlich ist es richtig, dass man sich ein Meisterwerk nicht einfach unter den Arm klemmen darf. Ich wollte aber wissen, wie eine Ausstellung aussehen kann, in der andere Regeln gelten. Die Idee kam mir Mitte der 90er Jahre bei einer Tasse Tee mit dem französischen Künstler Christian Boltanski. Gemeinsam mit Julia Payton-Jones machten wir in der Serpentine Gallery, wo ich heute arbeite, die Schau »Take Me, I'm Yours«, in der die Besucher aufgefordert wurden, die Kunstwerke anzufassen, einzupacken, zu tauschen oder gar zu essen. Boltanski selbst hat die Arbeit Dispersion beigesteuert, einen riesigen Berg von Kleidungsstücken, von dem sich die Besucher bedienen konnten. Hans-Ulrich Obrist, Kurator und Co-Direktor der Serpentine Galleries in London, im Tagesanzeiger-Magazin vom 31. Oktober 2010.
Verschenken von Kunst kann nicht nur lebensverlängernd fürs Werk sein, weggeben kann auch den Schöpferinnen und Schöpfern viel bringen. Diese Erfahrung macht die Basler Malerin Karin Schaub. Bekannt ist die Künstlerin wegen ihren Bildern von Kohlköpfen, Artischocken und anderen Gemüsen, sowie mit Landschaften und Tieren. Alle im Stil des fantastischen Realismus. Oder, wie es eine Kunstkritikerin sagt, eine Synthese des Surrealismus eines René Magritte und der Naivität eines Jean-Jacques Rousseau. Karin Schaub ist 88 Jahre alt.
Man hat eine gewisse Verantwortung dem eigenen Oeuvre gegenüber. Und deshalb habe ich jetzt versucht, möglichst an Leute, die mir außerordentlich sympathisch sind, auch Bilder zu verschenken. Nicht immer das Verkaufen im Kopf haben und das Geld verdienen dabei, was natürlich sehr angenehm wäre. Aber Verschenken ist eine sehr schöne Methode. Das Bild kommt zu Leuten, die man schätzt, und es gibt lustige Begegnungen. Zum Beispiel habe ich einmal einen Journalisten, den ich gut kenne, in der Stadt getroffen und habe gesagt, du kannst zu mir nach Hause kommen und dir ein Bild aussuchen. Da hat er gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und dann ist er aber gekommen und hat sich ein großes Bild mit einem Kohlkopf drauf ausgesucht, und wir haben das zusammen bei ihm zu Hause aufgehängt. Und als er aber das aussuchte, hat er noch ein anderes Bild gesehen, und das hat ihm so gefallen, und hat er gesagt, aber das, auch wenn ich jetzt ziemlich knapp bei Kasse bin, das kaufe ich dir ab. Und so war das eine große Freude für uns beide.
Über das Verschenken sagt Karin Schaub, die einige Werke auch als Dauerleihgabe einem Altersheim überließ.
Es ist ein ganz großartiges Gefühl. Es ist ein Gefühl, dass ich A, etwas nicht mehr betreuen muss, und B, dass ich jemandem eine Freude mache. Und es ist also eine Win-Win-Situation.
Was würdet ihr euch jetzt wünschen für das zweite Leben von euren Bildern?
Das zweite Leben von meinen Bildern? Dass etwas Gescheites daraus herauswächst. Das wäre noch gut, mal einmal. Dass da irgendetwas Gutes wachsen tut.
Befragt zum Leben seiner Werke nach dem Tod habe ich auch einen der bedeutendsten Schweizer Bildhauer der Gegenwart, Zhang Hutter. Legendär seine typisch schlanken Figuren mit überlangen Armen und expressiven Gesten, Figuren aus Metall und Holz. Einige so hoch wie ein Einfamilienhaus, aber meist zerbrechlich wirkend. Erzählend vom großen Lebensthema des Solothurner Künstlers, von der Verletzlichkeit. Zhang Hutter kann heute nach mehreren Schlaganfällen keine großen Skulpturen mehr machen. Er ringt sich in seinem Atelier heute noch täglich ab, was ihm im Kleinen möglich ist. Der 82-Jährige zu seiner immensen Hinterlassenschaft.
Das ist mir eigentlich gleich, was mit dem passiert. Es ist eine schwierige Sache. Es soll kaputt gehen. Warum nicht?
Wirklich? Nun, kokettieren gehört wohl ein bisschen zum Spiel mit den Gedanken. Ein paar Sätze später sagt Zhang Hutter.
Da ist Frau Deng, mein Sohn, David, der hat herausgefunden, dass er möchte gern das Werk erhalten. Und zwar mit meiner Frau zusammen, mit meiner nächsten Frau zusammen. Und er will jetzt versuchen, hier eine Stiftung zu machen. Und ich bin bereit, ich sage natürlich nicht nein, ich bin bereit und mache alles, was von mir verlangt.
hölle viel Energie frei von dem Kunst auflösen und nachher wieder frei machen.
Das Ordnen des eigenen Lebenswerkes, den Spreu vom Weizen trennen auch, kann zu einer wertvollen Reise werden. Diese Erfahrung macht gerade Hugo Jäcki. Für die Fotostiftung Schweiz in Winterthur ist er einer der wichtigsten Schweizer Fotografen. Deshalb übernimmt die Stiftung das Werk des eben 80 Jahre gewordenen Künstlers schon jetzt, darunter seine legendären Menschenporträts. Hugo Jäcki bringt dies zwar viel Arbeit, katalogisieren, monatelang im Labor und hunderte von großformatigen Vergrößerungen, doch dafür ist ihm bzw. seinem Werk quasi das ewige Leben bereits zu Lebzeiten garantiert.
Das macht mich eigentlich glücklich. Das ist fast eine Ehre für mich, dass die Stiftung das übernimmt. Und das ist auch natürlich auf eine Art ein Kompliment. Also das verstärkt mich in dem Sinn, dass ich eigentlich nicht mein Leben lang geschafft habe, eigentlich für nichts, für etwas, was nachher vorgeholt wird und so weiter. Und das ist dort behütet und ist im Archiv. Und andere Menschen haben auch Zutritt dort.
Hugo Jäcki. Über das Aufarbeiten seiner über mehr als 6 Jahrzehnte entstandenen Fotografien sagt er:
Das ist für mich irgendwie eine Reise durch mein Leben, weil da kommen viele andere Sachen auf. Und irgendwie bin ich glücklich und zufrieden, was ich gemacht habe.
Okay. Also das ist natürlich kompostierbar da.
Ja, weißt du, ich muss es da her.
Gut. So. Das ist doch nichts mehr.
Was der Fotograf Hugo Jäcki tut, nämlich sich bereits zu Lebzeiten um den eigenen Nachlass kümmern, entlastet nicht nur Erben, sondern sorgt sozusagen auch für das selbstbestimmte Weiterleben des geschaffenen Werkes. Der Kunsthistoriker Franz Josef Sladecek ist Mitautor eines umfangreichen Handbuches zum Thema. Zur Verantwortung von Künstlerinnen und Künstlern über den Tod hinaus, sagt Franz Josef Sladecek:
Natürlich haben sie eine Verantwortung. Es ist nur die Frage, ob sie es können, weil sie sehen sich natürlich zunächst einmal und primär den schöpferischen Geist. Aber ich denke, der Geniekult heutzutage, der ist vorbei. Also wir müssen uns davon befreien, dass die Künstler eigentlich nur noch Genies sind und alles um sich herum vergessen können. Es fehlt vielfach die Einsicht, und das sage ich ganz offen, es fehlt diese Einsicht, dass für das Werk selbst nicht nur durch die schaffende, sondern auch durch die archivalisch denkende Künstlerhand viel gewonnen ist. Denn niemand weiß so viel über das eigene Werk wie der Künstler selbst.
Davon ist auch SIK-Direktor Roger Faye überzeugt.
Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass eigentlich für den Erfolg eines Werkes der Kunstschaffende selbst verantwortlich sein muss. Also es ist sicher so, dass wenn der Künstler sich zu seinen Lebzeiten um die Frage kümmert, was nach seinem Tod mit dem Nachlass geschieht, dann ist das eine Entlastung für die Nachfahren, weil sie dann wissen, das war die Absicht meiner Mutter, meines Vaters oder meines Bruders. Das ist eine große Hilfe. Also es kann nicht in der Aufgabe der Nachfahren liegen, dann einem Werk Geltung zu verschaffen, wenn es vom Kunstschaffenden selbst nicht so kräftig gestaltet werden konnte, dass das möglich ist, beziehungsweise wenn all die Instanzen, die damit zu tun haben, diese Valorisierung nicht in irgendeiner Weise schon vorgenommen haben.
Der Kunsthistoriker und Buchautor Franz Josef Sladecek spricht gerne über die Verantwortung der Kunstschaffenden, die sie gegenüber ihrem eigenen Werk haben. Dasselbe gilt aus seiner Sicht aber auch für die Kunstsammler.
Auch sie sind dazu angehalten, sich Rechenschaft für ihre Nachkommen aufzubürden, dass sie ihre Sammlung entsprechend kanalisiert weitergeben. Und leider erleben wir auch dort häufig, dass Sammler ähnliche Einstellungen haben wie die Kunstschaffenden selbst, dass sie sagen, für mich ist das Werk wichtig, das Zusammengetragene. Und die Frage, was mit dem Œuvre passiert, ist eigentlich sekundär. Also diesbezüglich heißt Sammeln nicht nur die Sammlung kuratieren, sie ausstellen, sich an der Ästhetik der Sammlung zu erfreuen, sondern heißt ebenso auch, ich bin als Kurator in die Pflicht genommen, mich auch um den Sammlungsnachlass zu kümmern, rechtzeitig vorbereitet zu sein, dass nicht alles dem Motto nach mir die Sinnflut passiert.
Das wetten gewisse Künstler auch gar nicht, dass man jetzt wieder noch etwas anderes daraus machen würde, sondern sie haben sich verabschiedet von dem. Vielleicht ist es aus einem Nachlass, wo die Erben loswerden müssen. Durch das tun wir das, was möglich ist, kompostieren. Es ist wirklich etwas ganz Neues entstanden. Gerade beim Hanni Bäbler, der ist gestorben, sehr früh. Da haben wir jetzt eine Kiste aus dem Nachlass bekommen von so Grasbildern. Da hat wo der Nachlass verwaltet gefunden, das ist genau die richtige Aktion für Hanni Bäbler, seine Grasbilder zu geben. Und die sind natürlich dann wunderbar kompostierbar.
Künstler haben bestimmte Erwartungshaltungen. Und die Erwartungshaltung geht immer wieder in Richtung Museen. Man muss ihnen einfach klar machen, dass die Museen nicht die Adressen sind, zu denen sie gelangen können.
Museen haben andere Funktionen, sagt Franz Josef Sladecek. Welche, das erklärt Thomas Schmutz, stellvertretender Direktor des Aargauer Kunsthauses in Aarau, Heimat der größten Sammlung mit Schweizer Kunst.
Sammeln, bewahren, aber dann natürlich auch vermitteln. Dass das Sammelgut, eigentlich das Kulturgut, diese Zeugen vergangener, aber auch zeitgenössischer Generation für die Zukunft aufbewahrt werden, dass sie wissenschaftlich aufgearbeitet werden, dass wir die Kontexte lebendig halten, mit Dokumentation, mit Datenbanken, auch mit Vernetzung, zum Beispiel mit dem Staatsarchiv, was wir sehr häufig machen, und dann aber auch das Vermitteln, das Weitergeben, das ist zum einen Ausstellen, aber dann auch die Vermittlungsangebote, die aktiv sind, Führungen, Workshops für Erwachsene, für Kinder, Roundtables, Dialoggespräche mit den Kuratoren. Das sind die Hauptaufgaben.
Endlager für alle anfallende Kunst kann ein Museum also nicht sein. Schon allein aus Platzgründen nicht.
Wo wir aber natürlich Hand bieten, und das ist unsere Aufgabe, das ist, diese Künstlerinnen und Künstler, die Werke genau anzuschauen, Referenzwerke auszuwählen, bei uns in die Sammlung zu integrieren und auch zu dokumentieren, zum Beispiel zu besprechen im Jahresbericht. Wir haben auch Sammlungen online, die exemplarisch besprochen werden. Also wir haben ganz verschiedene Mittel, bei der Sichtbarkeit langfristig exemplarisch Hand zu bieten. Bei der Übernahme des physischen Nachlasses, dort sind wir die falsche Adresse.
Nachlässe lediglich archivieren, sei es in einem Museum oder anderswo, das ist für Ralf Benziger und Fritz Billetter von der Zürcher Art Doc nichts als eine Art, lebendig begraben zu werden. Ralf Benziger ist Vizepräsident von Art Doc.
Wir haben Museen, die haben unsere Kunst im Keller, das sind wir Kellerkinder. Und wir brauchen nun ein neues Bewusstsein für unser kollektives Bewusstsein. Das heißt, für unser kollektives Gedächtnis. Das heißt, wir müssen wissen, dass wir, was wir hatten, uns prägt und wir müssen das bewahren und müssen es immer verlebendigen. Das heißt, ich muss zeigen, was ich in der vorletzten und jetzigen Generation und in der jetzigen mache und muss das miteinander vergleichen können. Es nützt nichts, dass ich das Alte in die Keller tue, das Mittlere am Vergessen bin und das andere in Mexiko ausstelle. Wir müssen wissen, was wir hier machen, wobei ich bin nicht der Meinung, dass das eine kleine Religion ist. Wir müssen das hier immer wieder zeigen. Und das heißt, unser kollektives Gedächtnis muss immer erneuert werden. Und man muss die Sachen zeigen, solange die Generation noch lebt, die sich erinnern mag. Es nützt nichts, das in ein Silo zu tun und in zwei Generationen ganz vergessen zu haben.
Da komme ich auf einen Begriff zurück, den Ralf Benziger gebraucht hat. Man muss dann diese Nachlässe verlebendigen. Genügt vielleicht auch eine bloße Ausstellung nicht, sondern man muss einen besonderen Ausstellungstyp beachten oder erfinden, nämlich zum Beispiel einen vergangenen Künstler, den wir im Nachlass behalten wollen, als Erbe behalten wollen, konfrontieren mit einem Künstler der Gegenwart, der jetzt lebt und schafft. Und was wir wollen, das muss übrigens neu erfunden werden und das braucht viel Geld. Es braucht nicht nur Platz, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, sondern es braucht Fachleute, die sich mit der Pflege, mit der Aufarbeitung, der kunsthistorischen Aufarbeitung befassen. Und dieses Geld, das kommt nur dank einer Gesamtanstrengung kultureller, bewusster Leute, sei es die öffentliche Hand, seien es Stiftungen, seien es Einzelpersonen. Und das, glauben wir, dieses Bewusstsein, dass wir unser kollektives Gedächtnis nur dann bewahren können, wenn wir diese Nachlässe auch pflegen, das ist noch nicht wirklich angebrochen.
Jetzt würden wir dann so auf Schärme gehen.
Ja.
Dort geht das Brennbare abladen.
Ja.
Und es ist nicht so spektakulär. Wir tun dort einfach noch auf die Waage. Und dann geht das über den Waagtisch raus, gerade in die Mulde.
Okay.
Fachgerecht entsorgt. Oder?
Ja.
Und die Frage ist, wollt ihr mitkommen?
Das ist gar nicht so einfach, den Leuten einen klaren Rat zu geben. Manchmal ist es fast einfacher, wenn die Künstler zum Beispiel in einem kleinen Kanton leben und in ihrer Region relativ bekannt sind, aber national nicht sehr,
sagt Regine Helbling von Visarte und weiter.
Ich kenne das zum Beispiel aus der Innerschweiz. Da gibt es durchaus Künstler, die in ihrem Kanton eigentlich eine recht große Bedeutung haben, obwohl man sie in Zürich, Basel oder so vielleicht nicht kennt. Und die werden dann viel sorgfältiger von den Nachkommen, aber auch von der öffentlichen Hand bewahrt. Eigentlich ist es dort, habe ich das Gefühl, manchmal fast einfacher als in einer großen Stadt wie Zürich, Basel, wo man halt dann untergeht und die Institutionen einfach nicht die Kapazität haben, sich um so viele Künstlernachlässe zu kümmern. Was sicher sehr wertvoll ist, wenn ein Künstler selber sein Werk gut dokumentiert. Also am besten wirklich ein Verzeichnis führen. Wir haben da aus Dienstleistung auch Programme, die wir unseren Mitgliedern anbieten oder Zugang verschaffen. Das ist eigentlich das A und O, ein gut dokumentiertes Werk zu hinterlassen, wo man weiß, so und so viele Bilder, die sind dann entstanden, mit diesem Titel und so weiter, diesem Ausmaßen. Das erleichtert schon sehr viel. Wir vermitteln ein Computerprogramm, das von einer Künstlerin entwickelt wurde, für Künstler, das wirklich sehr einfach zu bedienen ist. Und zum Beispiel unsere Mitglieder haben vergünstigten Zugang zu diesem Programm.
Systematik also ist angesagt. Das bestätigt auch der Kunsthistoriker Franz Josef Sladecek.
Der Grundstock, überhaupt mit einem Nachlass fertig zu werden, ist erstmal, dass man einen Überblick bekommt. Wenn ein Nachlass da ist, muss er zunächst gesichert werden. Also die Steuerbehörde, die möchte ein Nachlassinventar haben, es muss dann dafür Sorge getragen werden, dass wirklich physisch die Geschichte erst einmal gesichert ist, dass niemand aus der Erbengemeinschaft oder aus dem, von den Nachlasshaltern versucht, etwas, was ihm sehr wichtig ist, schon mal zur Seite zu bringen. Das ist das Sichern.
Mit der Sicherung kommt auch das Erfassen der Werke.
Indem ich sie inventarisiere, komme ich schon in eine Ordnung rein. Indem ich nämlich jetzt Werke aufnehme, sehe ich Vergleichendes, sehe ich Paralleles und kann Werke schon mal zusammenziehen. Das heißt, ich schaffe es dadurch, dass ich die Werke erfasse, mir einen Überblick über den Nachlass zu verschaffen Und die vierte Säule ist dann die Bewertung. Das ist für viele Nachlasshalter auch die Frage, was ist das denn alles noch wert?
Ideen, wie das umzusetzen wäre, hat Josef Sladicek einige.
Es gibt genügend Studierende der Kunstgeschichte, die man beiziehen würde, junge Kunsthistoriker, die das Leben gerne machen würden, zusammen mit dem Künstler, der Künstlerin, ein solches Werk begleitend aufzuarbeiten. Man könnte es zum Beispiel auch als Examensarbeit dann ausarbeiten und da könnte man auch die Universitäten mit einbinden.
Die finanziellen Aufwendungen für eine Inventarisierung oder Dokumentierung eines Kunstschaffens kann man gar nicht so einfach beziffern. Was ich wichtig finde, ist, dass man nicht grundsätzlich einfach einen bestimmten Standard angeben kann, von dem man sagen muss, so muss es passieren. Sondern ich glaube, wir von der Kunstwissenschaft her würden sagen, wenn es um die Inventarisierung eines so bedeutenden Werks geht wie des Oeuvres von Ferdinand Hodler, dann ist es klar, dass diese Inventarisierung sehr aufwendig geschieht und dass wir möglichst alles über ein Werk herausfinden müssen bezüglich Provenienz, bezüglich Ausstellungen, Literatur und so weiter. Und zugleich würden wir sagen, dass es vielleicht wenig Sinn machen würde, diese Ausführlichkeit, diesen Aufwand prinzipiell auf jedes Kunstschaffen zu übertragen. Und so gesehen muss man eben auch individuelle Lösungen suchen.
Tatsächlich arbeitet das SIK seit 1998 am Werkverzeichnis von Ferdinand Hodler. Kostenpunkt für die wissenschaftliche Aufarbeitung der etwa 2.500 Werke, rund 10 Millionen Franken. Finanziert mit Stiftungsgeldern vom Schweizerischen Nationalfonds und von Privaten.
2018 wird es abgeschlossen sein, das heißt, es sind 15 Jahre Arbeit mit einem Team von 4 bis 5 Personen.
Nun, das sind Dimensionen in der allerobersten Kunstliga. Im schweizerischen Nachlassalltag wird in anderen Kategorien gespielt. Zurück zu Franz Josef Sladicek. Nach der Bewertung folgt die Verwertung.
Dann weiß man, es hat den und den Wert. Man kann es innerhalb der Familie anbieten, man kann eine Erbteilung vornehmen oder man kann dann auch gewisse Werke in den Handel geben. Oder man kann sie auch entsorgen, weil sie weniger wert sind. Und weil sie auch in Bezug, nicht nur pekuniär ist das zu verstehen, sondern es ist bezogen auf das kunsthistorische Oeuvre zu sehen, dass hier die Werke dann bestimmter Werke ausgesondert werden, weil sie weniger wert sind.
Die Kunst und die Geldgeister. Geld und Geist, sie sorgen nicht selten für schlaflose Nächte. Spätestens dann, wenn das Steueramt ins Spiel kommt. Wie sagte Geschäftsführerin Regine Helbling.
Hier gibt es natürlich wirkliche Tragödien. Es gibt natürlich viele Künstler, die im absoluten Existenzminimum leben, die wirklich mit sehr, sehr bescheidenen Mitteln auskommen. Zum Beispiel, wenn sie im Pensionsalter sind, dann Ergänzungsleistungen beantragen. Und wenn dann das bearbeitet wird, wird natürlich das Vermögen angeschaut und dann kann es sehr gut sein, das habe ich schon einige Male miterlebt, dass man dann sagt, ja, aber Sie haben ja in Ihrem Atelier haben Sie Werke, das ist doch bestimmt 1 Million Franken wert. Er kann zwar kein Bild verkaufen, weil es auf dem Markt schlicht nicht gefragt ist, aber es wird ihm als Vermögen angerechnet und er bekommt dann keine Ergänzungsleistungen zum Beispiel. Das kann auch den Erben passieren, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin stirbt und dann erben die Erben eine Bildersammlung, die als Vermögen einfach eingestuft wird, obwohl es nicht zu Geld gemacht werden kann. Das mit den Ergänzungsleistungen ist das eine, aber es kommt natürlich auch bei der jährlichen Steuererklärung vor, dass einem Künstler plötzlich ein Vermögen verrechnet wird und er dann Steuern zahlen sollte dafür, was er schlicht nicht kann.
Wie löst man das? Wie lässt sich das vermeiden?
Das lässt sich schwer vermeiden. Also das ist immer ein bisschen abhängig von der Steuerbehörde. Je nach Kanton sind die da ein bisschen kulanter oder weniger kulant. Es gibt manchmal auch Fälle, wo ein Künstler seine Steuern dann in Form von Bildern bezahlt und dann dem Kanton halt Bilder schenkt.
Gut, fangen wir an. Warte mal, jetzt muss ich gerade heute nachfragen. Ist das da alles zum Aufladen oder was ist jetzt da? Und das ist in den Säcken, das ist zu
das ist alles entsorgt. Nicht kompostierbar, alles zum Entsorgen. Zum Teil ist in
der. Es ist bestimmt so, dass man sich auch mit dem Gedanken befassen muss, Werke zu vernichten. Letztendlich, das ist etwas, was wahrscheinlich vollkommen unrealistisch wäre, wenn man das tabuisieren würde. Ich glaube vor allem, es ist vollkommen unrealistisch. Denn wenn man sich vorstellt, was man tun müsste, um das zu verhindern, dann muss man sich zugleich vorstellen, dass wir in der Schweiz in den vergangenen 50 Jahren 10'000 aktive Künstler haben. Wenn man davon ausgeht, dass diese Künstler zumindest ein paar hundert Werke geschaffen haben, dann kann man sich vorstellen, was für Werkmengen aufbewahrt werden müssten. Und das ist schlechterdings unmöglich.
Kommt hinzu, dass laut Schweizerischem Institut für Kunstwissenschaft nur etwa 0,1% der erwähnten 10'000 Kunstschaffenden sehr bedeutend sind und lediglich etwa 5% einen landesweiten Stellenwert haben.
Es ist mit Sicherheit so, dass uns das Vernichten, das Zerstören eines Kunstwerks schwerfällt, weil es ja vielleicht anders als ein Stuhl aus dem Nachlass ein Teil der Persönlichkeit seines Schöpfers in sich trägt. Und so gesehen geht mit der Vernichtung auch ein Stück weit symbolisch so eine Zerstörung des Schöpfers einher. Ich glaube, das ist es, was es uns so schwer macht.
Also doch alles aufbewahren. Regine Helbling von Visarte.
Urheberrechtlich wären sie natürlich verpflichtet, weil man eigentlich ein Werk eines Künstlers nicht zerstören darf. Das ist das Problem. Das sollte eigentlich ein Künstler schon besser selber machen, weil eigentlich dürfte es sonst niemand machen, weil die Werke ja urheberrechtlich geschützt sind bis 70 Jahre nach dem Tod.
Gar nichts vom Wegwerfen hält Ralf Benziger von Artdoc Zürich.
Also ich finde das total blöd, vom Wegschmeißen zu reden. Jetzt hat jemand etwas geschaffen. Dann müssen wir es probieren zu verteilen, statt wegzuwerfen. Wir müssen zum Beispiel schauen, dass dies an die Wände von gewöhnlichen Bürgern gehört und dass das nicht weggeworfen wird. Das Weggeworfen ist ungefähr das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Man muss es verteilen. Und das kann man. Da gibt es neue, innovative Ideen. Die können ja auch heißen, dass da nur Leihgaben sind und die fließen wieder irgendwo zurück, aber sie müssen an den Wänden in den öffentlichen Räumen stehen und sie dürfen auf keinen Fall verschwinden und vergessen Sie das mit dem Vernichten. Es gibt hunderte von Quadratmetern, tausende von Quadratmetern von Schulzimmern, die nicht einmal ein bisschen Kunst an der Wand haben. Da gehört sie hin.
Und dann ein Satz von Fritz Billeter, fast schon eine Drohung an Kunstvernichter.
Es gibt große Künstler, ich nehme Rembrandt, ich nehme El Greco, die nach Hunderten von Jahren wieder entdeckt werden.
Mit dem, was wir nicht können, kompostieren können, wir heizen. Das bringen wir in die Verbrennungsanlage. Heizen mit Kunst.
Die Schweiz schaut mit einem Röhrenblick auf Kunstschaffende. Er verhindert eine ganzheitliche Sicht. Künstler werden gefördert, ihr Werk jedoch wird im Stich gelassen. Das sagt sinngemäß Kunsthistoriker Franz Josef Sladecek. So gesehen sei die Sache mit den Nachlässen ein Fiasko.
Es ist ein Fiasko insofern, weil alle Akteure in der Kunstwelt eigentlich nur dabei sind, Künstler zu protegieren, Künstlerkarrieren zu fördern, Künstler aufzubauen. Und das funktioniert so lange gut, bis der Künstler irgendwann seinen Zenit erreicht hat und jetzt aufs Alter hin driftet. Und dann ist eigentlich die Frage, was passiert da mal mit dem aufgebauten Werk? Allein mit der Künstlerförderung, mit Stipendien, die wir ausrichten, um Künstlerkarrieren zu fördern, ist es leider nicht getan. Wir müssen auch bereit sein, für den Nachlass, für den Künstlernachlass, uns in die Bresche zu schlagen und dafür Lösungen zu finden. Und da ist die Schweiz einfach noch ziemliches Diasporaland. Ich kann es nicht anders formulieren.
Zwar gäbe es erste Ansätze, wie das Archiv Arte in Bern, seit 1998 der Ort für Künstlerinnennachlässe, oder eben Artdoc in Zürich. In Deutschland hingegen sei man da bereits seit Jahrzehnten aktiv.
Es gibt Archive, die sich wirklich landesweit um diese Nachlässe kümmern. Es gibt ein Archiv im Rheinland, ein Archiv in Hamburg. Es gibt in den neuen Bundesländern Archive, die jetzt diese Initiative ergriffen haben, um sich diesen Künstlernachlässen zu öffnen, Hilfestellungen zu leisten, mit den Erben zusammenzukommen und nach Lösungen zu suchen. In Brandenburg hat man so etwas gemacht wie einen privaten Nachlassverein. Da geht man so vor, dass man die Nachlässe nach wie vor in den privaten Haushalten belässt, aber man bietet Beratungen an.
Franz Josef Sladecek. Was laut ihm in Deutschland funktioniert, nämlich Dienstleistungen für Erben von Kunstnachlässen, bahnt sich jetzt auch in der Schweiz an. 5 Stiftungen, die immer wieder mit Nachlässen konfrontiert sind, bauen derzeit gemeinsam eine schweizerische Informationsstelle für Kunstnachlässe auf, die ab 2017 Nachlassbetreuenden Orientierung und Hilfe bieten will. Die Binding, die Ernst Göhner, die Christoph Merian, die Landis- und Gier-Stiftung sowie die UBS Kulturstiftung investieren als Anschubfinanzierung eine größere Summe, die nicht kommuniziert wird. Umgesetzt wird das Projekt am Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft, SIK. Dessen Direktor Roger Faye sagt, es gehe dabei nicht darum, einzelne Nachlässe finanziell zu unterstützen, man wolle Grundsätzliches zur Problemlösung beitragen.
Mir ist es ein großes Anliegen, dass wir etwas aufbauen, was wir nachher tatsächlich auch weiterführen können. Fragen, die wir beantworten können, sind, wie muss ich das, was da nun vorhanden ist an Nachlass, dokumentieren? An wen soll ich mich wenden zur Aufbewahrung der Nachlässe? Darf ich etwas davon beispielsweise überhaupt entsorgen? Oder darf ich das gar nicht? Also das sind konkrete Fragen.
Antworten gibt unter anderem die geplante dreisprachige Webseite, die auch ein Forum bietet, wo man sich austauschen kann. Die Idee: Hilfen zur Selbsthilfe. Angeboten werden aber auch die Vermittlung von Juristen und von Fachpersonen, die den Wert eines Nachlasses schätzen können. Ein zentrales Element sei die persönliche Beratung.
Meiner Ansicht nach muss das kostenfrei sein. Natürlich, wenn jemand eine ganze Studie verlangt zu seinem Nachlass, ist das etwas anderes. Aber wenn es um Beratungsgespräche geht, dann ist für uns ganz klar, dass das auch hier wie in anderen Beratungen und anderen Tätigkeiten des Instituts, das zum Service Public des Instituts gehört.
Da das SIK sowohl in der Westschweiz als auch im Tessin Außenstellen hat, sind die Dienstleistungen landesweit nutzbar. Die geplante Beratungsstelle arbeite unabhängig und ohne finanzielle Interessen, sagt Roger Faye. Reden über den Nachlass, über das, was zurückbleibt, bedeutet letztlich Reden über den Tod. Dazu die Künstlerinnen und Künstler Jean Hutter, Hugo Jäcki, Rosmarie Vogt-Rippmann und Karin Schaub.
Ich habe keine Vorstellung. Es ist mir unwahrscheinlich, es gibt Leute, die Vorstellungen und so, was nach dem Tod passiert und so, und ich habe keine Vorstellung. Mir denkt, wenn der Tod ist, der ist mir tot.
Und das eigene Ende, ja, das wird einfach mal kommen. Aber ich will ein bisschen dabei sein. Ja, ein bisschen bestimmen, wie es geht. Und auch der Söhne nicht zur Last fallen, also ist doch, alle die Acrylfarben vortrühren und so weiter.
Ich mache mir auch keine Gedanken, obwohl ich manchmal kommt einfach die Angst vor dem Tod. Was ist der Tod? Wie muss ich sterben?
Ich schwimme wahrscheinlich, weil wahrscheinlich wird meine Asche im Rhein verstreut. Das fände ich noch angenehmer, als einen Ort zu haben, wo dann die Familie irgendwie hinpilgern muss und Blumen pflegen muss, was sie eigentlich lästig finden. Doch so den Rhein, den liebe ich heiß, und ich habe auch mal einen Schmuck verloren und der liegt ja am Grund des Rheines. Vielleicht finde ich dann den wieder. Oder einfach nicht mehr da sein, einfach auch keinen Ort haben. Ein paar Bilder hängen noch von mir und das ist auch sehr gut.
Es ist auf jeden Fall so, dass zum Leben in der Kunst auch das Sterben gehört. Und wir müssen das vielleicht nicht nur so biologistisch anschauen, sondern wir könnten das auch auf die Erinnerung beziehen. Wir können uns nur an etwas erinnern, wenn wir auch die Möglichkeit des Vergessens haben. Und das gilt für uns als Individuen. Also wir selber brauchen für unsere persönliche Erinnerungsfunktion auch die Möglichkeit des Vergessens. Und dasselbe gilt auch für die Gesellschaft, für die Kultur. Also nur wenn wir die Möglichkeit haben, Dinge auszuwählen, also positiv zu bewerten und damit verbunden eben auch Dinge nicht auszuwählen, dann ist überhaupt kulturelles Gedächtnis möglich.
Man kann es ja nicht hundertprozentig so kompostieren. Es muss noch Grünmaterial, organisches Material, saftreiches Material muss auch noch dazukommen. Mein Name ist Rolf Bolz. Ich bin Abfallkompostberater in der Stadt Bern. Wenn das optimal nicht zusammen gemischt ist, der feuchte Haushalt stimmt, dann werden die Mikroorganismen tätig werden. Mit Insekten, Würmern usw. So die grösseren Kleinlebewesen werden das verdauen im Verdauungstrakt, werden es wieder ausscheiden und nach und nach wird dann das organische Material umgebaut, zum Teil auch mineralisiert, also wieder zu Mitbodenbestandteilen, wo schon im Material, das vorhanden ist, das schon dazukommt, findet Mineralisation statt, Krümelbildung und dann haben wir am Schluss wieder fertige Kompostärte.
Kunstnachlässe, Lässiges und Nachlässiges. Sie hörten eine Passage von Peter Jäcki. Musik Ben Jäger. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.